Ich lese jetzt den Bibeltext. Es ist aus 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 18 bis 27. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so gibt es jetzt schon viele Antichristen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das habe ich euch über die geschrieben, die euch irreführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung über alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten mit den Worten aus dem letzten Lied. Allmächtiger Gott, wir wollen allein auf dein Wort unseren Grund und Glauben bauen. Dein Wort ist unser ewiglicher Schatz. Auf ihn allein wollen wir trauen. Hilf uns auf deine Weisheit darin, dass wir sie erkennen und dass wir ihr vertrauen. Und dass wir Jesus erblicken in größerer Klarheit und mit mehr Liebe. In seinem Namen beten wir. Amen. Durch unsere Gesellschaft geht ein Riss. Auf Social Media und in den Zeitungen hört man diesen Spruch heutzutage recht oft. Ich denke, man spürt eine wachsende gesellschaftliche Polarisierung. Wir als Gemeinde stehen mittendrin in dieser polarisierten Gesellschaft. Aber inmitten der Zerrissenheit der Welt schafft Gott durch den Glauben an das Evangelium Einheit in Christus. In Christus wird nicht unterteilt, wie Paulus es im Galaterbrief sagt, zwischen Männern und Frauen, Angestellten und Vorgesetzten, Reichen und Armen, sondern alle sind eins in Christus Jesus. Wir sind zur Einheit berufen. Man muss sich allerdings auch nicht lange in der christlichen Welt umschauen, um zu der Auffassung zu gelangen, dass es mit dieser Einheit nicht weit her ist. Gerade auf protestantischer Seite, zu der wir auch gehören, gibt es seit der Reformation unzählige Spaltungen. Spaltungen von Spaltungen und Spaltungen von Spaltungen von Spaltungen. Nicht selten fragt man sich, wie oft kann man denn ein Haar weiter spalten? Und man fragt sich, nehmen wir unsere Berufung eigentlich ernst genug, unsere Berufung zur Einheit? Und wenn man an manchen Kirchen Kritik und Gemeinden berechtigte Kritik wegen ihrer Tendenz zur Haarspalterei anbringen kann, gibt es natürlich auch die entgegengesetzte Tendenz in anderen Gemeinden. Es gibt Grenzen christlicher Gemeinschaft und bei allem Streben darf Einheit nicht um jeden Preis erkauft werden. Wenn legitime Grenzen überschritten werden, wird Spaltung notwendig. Vielleicht sogar zur lebensrettenden Maßnahme für eine Denomination oder auch eine einzelne Gemeinde. Ja, solche notwendigen Spaltungen sind auch nichts Neues. Es gab sie schon zur Zeit der Apostel, wie wir gerade im ersten Johannesbrief gelesen haben. Der Apostel Johannes schreibt hier von einer solchen Gruppe und sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Ja, es waren ihr Lehrer, die sich in diesem Fall von der Gemeinde abgespalten haben und vermutlich nicht ohne möglichst viele aus der Gemeinde mitzunehmen. Es versucht Schmerz, Verunsicherung unter denen, die geblieben sind. Und Johannes sagt, dieser Schmerz sitzt tief. Es ist ein Brief über Freude, über Gewissheit am Heil, Zusicherung, dass man Gemeinschaft hat, wenn dieser Schmerz tief sitzt. Aber auch wenn der Schmerz tief sitzt, sagt Johannes, dann war diese Trennung gut und notwendig. Manchmal muss Gemeinschaft enden, sagt Johannes. Und das ist auch unser erster Punkt. Manchmal muss Gemeinschaft enden. Und zwar genau dann, wenn das eintritt, was Johannes hier sagt. Wenn Menschen in der Gemeinde involviert sind, die nicht von uns sind. Und vielleicht soll ich vorneweg sagen, damit keine Missverständnisse entstehen, es handelt sich hierbei nicht um Gäste. Ja, die sich fürs Christsein interessieren, aber nur nicht so weit sind, dass sie auch sagen würden, ja, ich glaube an Jesus. Ja, die einfach mal schauen wollen, was Christen so machen, was sie glauben, worum es im Christsein geht. Ja, wenn du als Gast heute hier sind oder zuschaust online, dann herzlich willkommen. Es geht nicht um dich oder um sie. Es geht um Klarheit darüber, wer nicht von uns ist, damit nicht deren Überzeugungen mit der christlichen Botschaft von Jesus Christus verwechselt wird. Ja, hier geht es nicht um Gäste, nicht um Interessierte, sondern um Leute, die mit ihren anderen Vorstellungen, ja, Johannes gebraucht hier den Begriff antichristlich, den müssen wir uns gleich noch anschauen, dass diese nicht in der Gemeinde als Lehrer und Leiter auftreten, Einfluss haben und Menschen vom wahren Evangelium wegführen. Johannes ist also für Transparenz und deshalb erkennt er in diesem Weggang der Gruppe Gottes Wirken. Und deshalb sagt er hier, es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Ja, Gott hat darauf zugewirkt, dass sichtbar wird nach außen hin, was innerlich schon als Trennung da ist. Und was trennt, sind christliche von antichristlichen Überzeugungen. Und diese sollten nicht in einer Gemeinde verkündet werden. Es sind Überzeugungen, die unvereinbar sind mit der apostolischen Verkündigung von Jesus Christus. Und vielleicht kurz am Rande, das ist nicht weit weg von unserer aktuellen Situation. Wir sind eine anglikanische Gemeinde und auch die weltweite anglikanische Gemeinschaft steuert schon seit längerem auf einen solchen Punkt zu. Anglikaner sind von Natur aus und schon seit jeher darauf bestrebt, die Einheit der Kirche zu wahren. Das ist eine gute Tendenz, aber manchmal eben auch zu sehr. Und schon länger gibt es deshalb notwendigerweise alternative Formen von kirchlicher Gemeinschaft für diejenigen, die sich nicht dem Zeitgeist anpassen wollen. Ja, im aktuellen Fall sind es nicht die Irrlehrer, die die Gemeinschaft verlassen, sondern diejenigen, die der anvertrauten ursprünglichen Lehre treu bleiben wollen. Aber dieser Prozess ist jetzt auch noch nicht abgeschlossen. Und die nächsten Jahre werden für uns als Gemeinde auch zeigen, ob wir langfristig in der Church of England bleiben können. Natürlich möchten wir das nicht, wir sind um Einheit bestrebt. Aber wir müssen schauen, was Gott vor uns liegt. Vielleicht muss es offenbar werden. Deshalb ist es auch umso wichtiger zu erkennen für uns, dass zu unserer Zeit einerseits das Streben nach Einheit gehört. Die sollten wir nicht ohne weiteres aufgeben. Aber genauso auch die Notwendigkeit von Spaltung. Das sollte uns nicht überraschen, denn Johannes schreibt hier, dass auch Spaltungen ein Zeichen dieser Zeit sind. Ja, zweimal gebraucht er hier den Ausdruck letzte Stunde in Vers 18, schaut euch das an. Ja, er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Ja, und darum geht es in diesen Spaltungen. So gibt es jetzt schon viele Antichristen, ja, die diese antichristlichen Überzeugungen vertreten. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Die letzte Stunde wird erkennbar am Auftreten von Antichristen und der Notwendigkeit von Spaltungen, die sich daraus ergeben. Was diese Antichristen auszeichnet, dazu kommen wir, wie gesagt, gleich. Aber schauen wir uns zuerst an, was Johannes mit dieser letzten Stunde meint. Und dazu brauchen wir ein gesamtbiblisches Bild. Ja, ich will das ein wenig abkürzen und nur so viel dazu sagen, dass er damit das meint, was anderswo auch als die letzten Tage bezeichnet wird. Ja, beide Ausdrücke beschreiben eine gegenwärtige Realität. Und sie wird zum ersten Mal benutzt oder auf die Gegenwart bezogen in der Predigt von Petrus an Pfingsten. Ja, sie stammt ursprünglich aus dem Propheten Joel in Kapitel 3, könnt ihr zu Hause mal nachschlagen. Und Petrus und Joel verwenden diesen Begriff letzte Tage als die Zeit, nachdem der auferstandene Herr Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist und von ihm alle Macht in der physikalischen und der geistlichen Welt empfangen hat. Und diese Macht äußert sich eben an Pfingsten dadurch, dass er den Heiligen Geist auf Christen ausgießt und auf alle Christen seitdem. Und Petrus stellt klar, die letzten Tage sind eine Zeit der Befähigung durch den Heiligen Geist, und zwar eine Befähigung zur Mission. Die Kraft des Heiligen Geistes ist die Kraft zum Zeugnis für Jesus. Und das Zitat von Joel endet dort in der entscheidenden Aussage: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, es soll geschehen in diesen letzten Tagen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die letzten Tage sind die Tage der Verkündigung von Jesus' Sieg am Kreuz, und seiner Auferstehung und seiner Gründung des Reiches, das er durch die Himmelfahrt sozusagen begonnen hat. Und man sieht daran, dass der Aufruf zur Verkündigung von zentraler Bedeutung ist. Und eben deshalb ist es einleuchtend, dass die letzten Tage eine Kehrseite haben, die Johannes hier anspricht. Er sagt, zu dieser letzten Zeit werden Antichristen gehören. Ja, Antichristen verkündigen ein falsches Evangelium. Sie verleugnen das Evangelium und damit versuchen sie, Menschen vom Reich Gottes abzulenken. Und daraus ergibt sich diese Notwendigkeit zur Spaltung. Die Gemeinde muss ihre Verkündigung schützen, indem sie zwar immer nach Einheit bestrebt ist, aber eben nicht um jeden Preis, sondern klare rote Linien Bestand haben, wo christliche Gemeinschaft enden muss. Das ist unser nächster Punkt. Wo muss christliche Gemeinschaft enden? Die Bibel spricht an mehreren Stellen davon, wo christliche Gemeinschaft enden muss. Im ersten Korintherbrief geht es um Verhaltensweisen, die dem Evangelium widersprechen und die Anlass zu einem Gemeindeausschluss sind. Ja, der Apostel Paulus fordert die dortigen Christen auf, ein Gemeindeglied auszuschließen, das nicht im Einklang mit dem Evangelium lebt. Und vielleicht nur am Rande, ja, damit ihr euch keine Sorgen macht, das kann immer nur ein letzter Schritt sein. Ja. Einen genauen Ablauf findet ihr im Matthäusevangelium Kapitel 18. Ja, es muss immer davor auch noch intensive Gespräche geben. Aber wenn diese zu keinem Ziel führen, dann ist am Ende ein Gemeindeausschluss unumgänglich. Unmoralisches Verhalten kann also ein Grund dafür sein, dass Gemeinschaft endet. Und wenn man dem ersten Johannesbrief bis hierher gefolgt ist, dann wird einem vielleicht die Betonung auf Gehorsam im ersten Teil von Kapitel 2 aufgefallen sein. Ja, jetzt könntet ihr, wenn ihr eine Bibel hättet, kurz mal vorschlagen. Dort schreibt nämlich Johannes mit Blick auf die Irrlehre in Vers 4 von Kapitel 2, wer sagt, ich kenne ihn, also wer Gemeinschaft hat, wer diese Beziehung mit Jesus hat, oder sie für sich in Anspruch nimmt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Also Gehorsam gehört mit zur Beziehung, die diese Gemeinschaft schafft. Und auch wenn ihr Lehrer hier aus eigenen Gründen scheinbar die Gemeinde verlassen, kann es durchaus sein, dass sie damit einem bevorstehenden Ausschluss durch die Gemeinde zuvorgekommen sind, wie man das auch heute noch oft sieht. Unabhängig davon, welche Rolle ein Leben im Widerspruch zum Evangelium bei dieser Spaltung gespielt haben mag, gibt Johannes in Vers 22 hier, also jetzt sind wir zurück in dieser Stelle, einen Einblick, wonach apostolischer Auffassung christliche Gemeinschaft zwingend enden muss. Und dort kommt er zum Kern der Sache, also im großen Bild, wenn man so will, wenn er sagt, Vers 22, lest ruhig mit, er sagt, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also wo endet christliche Gemeinschaft? In der Leugnung von Jesus als dem Christus. Ja, haben wir auch eine Definition von antichristlichem Denken. Ja, die Leugnung von Jesus als dem Christus. Johannes weist mit dieser Aussage auf den Minimalkonsens hin, der für christliche Gemeinschaft notwendig ist. Solange dieser Minimalkonsens Bestand hat, wäre eine Spaltung gegen das Evangelium. Aber wo dieser Minimalkonsens nicht mehr da ist, da wird Spaltung notwendig. Und Johannes sagt also, hier verläuft die rote Linie, an der es nichts mehr zu diskutieren gibt. Wenn jemand leugnet, dass Jesus der Christus ist, endet christliche Gemeinschaft. Klar ist natürlich an diesem Punkt, die wenigsten werden sich hinstellen und das offen zugeben. Das offen sagen. Ja, und das wirft die Frage auf, wann ist denn dieser Punkt gekommen, dass jemand Jesus als Christus verleugnet? Dort muss ja die Gemeinschaft enden und deshalb ist Transparenz notwendig. Und Johannes hat bis hierher, bis zu diesen Versen, 5 Kriterien für dieses Verleugnen von Jesus als dem Christus aufgestellt. 5 Kriterien. Wir finden sie teilweise in den Versen 22 und 23, die schauen wir uns gleich näher an. Wir finden sie aber auch in den einzelnen Abschnitten, die wir bisher im ersten Johannesbrief angeschaut haben. Ja, und bevor wir uns diese 5 Kriterien vornehmen, müssen wir uns nur ganz kurz ein paar grundsätzliche Gedanken zur Bedeutung machen, was Christus eigentlich bedeutet. Denn nur dann wissen wir, was Verleugnung von Jesus als dem Christus auch bedeutet. Also was bedeutet Christus? Christus ist ein Königstitel. Er steht für Gottes auserwählten König. Auf Hebräisch den Messias, auf Griechisch Christus. Beides kann man übersetzen als Gesalbter. Und der erste Gesalbte war bekannterweise König David. Nach ihm wurden dann alle Könige über Juda, alle israelitischen Könige bei ihrem Amtsantritt mit Öl gesalbt. Und dieses Öl stand symbolisch für die Salbung mit dem Heiligen Geist, der den Gesalbten in sein Amt anleitete, aber die insbesondere und ganz besonders bei diesem letzten, beim ultimativen Christus stattfinden würde, diese Salbung mit dem Heiligen Geist, die wir bei Jesus sehen, als die Taube bei seiner Taufe sich auf ihn herablässt. Behalte das einfach mal im Hinterkopf, ja, für später, wenn wir uns anschauen, warum Johannes hier in ein paar Versen von der Salbung spricht. Ja, die alle erhalten haben, die an den Gesalbten glauben. Aus dieser Bedeutung des Titels Christus ergeben sich unmittelbar die ersten 2 von 5 Kriterien. Nämlich erstens kann man leugnen, dass Jesus Mensch war. Er ist vielleicht nicht direkt mit dem Titel Christus verbunden, aber die Mensch und die menschliche Natur von Jesus würden heute auch die wenigsten direkt bestreiten, eher umgekehrt. Ja, bei uns ist es die göttliche Natur, an der man so seine Zweifel hat. Aber damals war diese Vorstellung sehr schnell da. Und Johannes sagt dazu, der Christus ist der Nachfahre Davids. Und wenn man das erfasst hat, dass Menschen keine Götter gebären, dann muss Jesus Mensch gewesen sein. sonst wäre er kein Nachfahre von David. Jesus Christus muss voll und ganz Mensch sein. Und das schließt übrigens auch seine Auferstehung mit ein. Ja, Jesus ist auch jetzt noch voll und ganz Mensch. Er war nicht Mensch und ist dann zu einem geistlichen Wesen, rein immateriellen Wesen auferstanden. Er ist auch heute noch Mensch. Und diese Aussage stimmt ganz mit dem ersten Abschnitt überein, den wir in den Versen 1 bis 4 gelesen haben. Dort ist die Betonung auf Jesus als Mensch in seiner Fleischwerdung und in seiner Auferstehung. Das ist die erste Form der Verleugnung, wo christliche Gemeinschaft endet. Die zweite Form der Verleugnung, die schon bekannter erscheint, ist die, dass man Jesus die Autorität als Christus abspricht. Ja, Jesus ist König, hat Autorität. Und seine Autorität spricht man ihm aber oft ab, indem man seine Herrschaft links liegen lässt. Ja, Jesus ist mein Retter, aber ich lebe mein Leben so, wie ich es will. Ja, dann hat man Jesus als Christus verleugnet. Ja, Jesus ist König, er regiert über unser Leben und er hat diese Autorität als Christus. Die Bibel spricht von der Vollmacht des Christus. In Daniel 7, Vers 14 lesen wir dazu, Gott gab diesem Christus, diesem Menschensohn, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Und wer diese Herrschaft von Jesus Christus auch über unser Leben abstreitet, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Ich denke, dieses zweite Kriterium spiegelt sich in der Betonung auf das Halten seiner Gebote wider, von dem wir gerade gesprochen haben. Das ist der dritte Abschnitt. Ja, wir folgen dem Ganzen nicht ganz der Reihe nach, wie es in diesen Abschnitten genannt wird, sondern eher, wie es sich logisch ergibt. Die dritte Form der Verleugnung finden wir dann im zweiten Teil von Vers 22. Und dort sagt Johannes, dass man mit diesem Verleugnen auch den Vater und den Sohn leugnet. Ja, also offensichtlich verbindet Johannes mit dem Titel Christus auch die Identität von Jesus als Sohn. Und gemeint ist damit seine Identität als Sohn Gottes. Die Verbindung zwischen Christus und Sohn Gottes finden wir zum Beispiel im Psalm 2. Ja, dort sagt Gott zu seinem Gesalbten, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was hier stattfindet, ist eine Adoption des Königs als Sohn Gottes. Bei Jesus ist die Sache etwas anders gelagert. Johannes stellt klar, dass Jesus nicht nur Adoptivsohn ist, sondern dieser ultimative Christus, den nennt er den einzig geborenen Sohn Gottes. Und so wie Menschen Menschen gebären, ja, Sohn Davids, so ist der eingeborene Sohn auch selbst Gott. Ja, Gott gibt Geburt zu seinem Sohn, wenn man so will. Was das bedeutet, könnt ihr mich gerne danach fragen. Und wer das leugnet nicht nur ihn als Sohn Gottes, da endet die Gemeinschaft schon, sondern auch Gott als Vater. Wer den Sohn leugnet, verleugnet natürlich auch den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und an der Stelle endet christliche Gemeinschaft zwingend. Jetzt sind wir schon durch drei. Für die letzten beiden Formen der Verleugnung müssen wir uns dann tatsächlich in die vorherigen Abschnitte im ersten Johannesbrief begeben. Im Licht von Vers 22 erkennt man, dass Johannes in diesen Abschnitten auf jeweils eine Form der Verleugnung eingeht. Und das macht er klar dadurch, dass er diese Formel verwendet. Wer sagt das, der hat keine Gemeinschaft mit ihm. Oder wer das tut, der hat keine Gemeinschaft mit Gott. In Vers 1 bis 4 hatten wir uns schon angeschaut. Den nächsten Abschnitt noch nicht. Der Abschnitt von Kapitel 1, Vers 5 bis 2, 2, vielleicht macht ihr euch ja Notizen, der spricht vom Sühnetod Jesu. Und Johannes sagt dort, wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, dann haben wir keine Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt er, und damit auch, dass Jesus am Kreuz für sie gesühnt hat, dass er die Strafe dafür gezahlt hat, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Und wer das verleugnet, dass Jesus für unsere Sünden gesühnt hat, der verliert diese Gemeinschaft, weil er damit das rettende Handeln von Jesus verleugnet. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat das mit Jesus als Christus zu tun? Naja, durch diesen Tod hat Jesus sein Reich überhaupt erst begründet. Er hat sich ein Volk erkauft durch sein Blut. Am Kreuz öffnet sich die Tür für uns zu seinem Reich. Das heißt, wer den Sühnetod von Jesus verleugnet und unsere Sünde, ja, wenn wir sagen, ja, Jesus muss nicht für meine Sünde sterben, ich bin ja kein Sünder, ja, dann verleugnen wir damit auch Jesus als den rettenden Christus. Den Abschnitt von Kapitel 2, Vers 3 bis 14 überspringen wir jetzt wieder, ja, weil wir darauf schon Bezug genommen haben. Ja, dort geht es um Gehorsam gegenüber Jesus. Als letzte Form der Verleugnung nennt Johannes dann in Vers 15 bis 17 die Liebe der Welt. Und wieder fragt man sich, was hat das damit mit Jesus als Christus zu tun, dass man die Welt nicht lieben soll? Ja, was das bedeutet, dazu könnt ihr gerne die Predigt von letzter Woche nochmal anhören. Aber Johannes sagt, zusammengefasst, man verleugnet dadurch Jesus als den Christus. Warum? Weil man gemeinsame Sache mit seinen Widersachern macht. Und nichts anderes ist die Liebe der Welt. Ja, wer die Welt liebt, der macht gemeinsame Sache mit denen, die in Auflehnung gegen Gott leben und sein Reich. Und damit verleugnet man Jesus als den Christus. Und Johannes sagt auch hier, wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das heißt, er hat keine Gemeinschaft mit Gott. Das sind diese fünf Punkte, die fünf Kriterien. Und Johannes sagt, wer einen dieser Punkte verleugnet, verleugnet einen zentralen Aspekt, einen rettenden Aspekt von Jesus als dem Christus. Und er verliert damit die Gemeinschaft mit Gott und damit auch mit der christlichen Gemeinde. Und wo diese innere Gemeinschaft zerbrochen ist, die Gemeinschaft über der Wahrheit, wenn man so will, des Evangeliums, dort muss auch die äußere enden, dort muss eine Spaltung stattfinden. Alles andere würde entweder der Liebe gegenüber Gott widersprechen, oder beziehungsweise auch der Liebe gegenüber dem Leugner, dem man ja sonst vorenthalten würde, dass er sich in Lebensgefahr befindet, indem er das verleugnet. Ja, Liebe drückt sich manchmal durch Spaltung aus, Liebe gegenüber Gott, aber eben auch Liebe gegenüber dem Leugner an sich, drückt sich in Spaltung aus. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ja, wo christliche Gemeinschaft endet. Sprechen wir am Ende mit Johannes darüber, was diese christliche Gemeinschaft schützt. Und das ist unser letzter Punkt, was christliche Gemeinschaft schützt. Das Erste, was Christen schützt, finden wir in Vers 24. Und es ist eine ganz einfache Sache, zumindest wenn man sich es anschaut. Er sagt, was ihr nun gehört habt, von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, dann werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Dann habt ihr Gemeinschaft mit Gott und habt christliche Gemeinschaft. Also der erste Punkt ist, bleiben in dem, was man von Anfang an gehört hat. Ja, gemeint ist natürlich nicht unbedingt das, was man als Christ zuerst gehört hat. Ja, dafür übernimmt Johannes keine Garantie, sondern er warnt vor dem, was der ursprünglichen Verkündigung der Apostel am Anfang widerspricht. Und das kann sich auf diese fünf vorherigen Punkte beziehen. Ja, jeder einzelne von ihnen wurde im Lauf der Kirchengeschichte wiederholt angegriffen, manchmal über Jahrhunderte hinweg. Aber die wahre Kirche, die wahre christliche Gemeinschaft hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie bei dem bleibt, was sie von den Aposteln am Anfang gehört hat. Es kann sich aber auch auf dieses Bleiben bei dem, was am Anfang war, kann sich auch auf andere Punkte beziehen. Und nicht immer ist das Verleugnen von Jesus als Christus so unmittelbar erkennbar. Also wenn zum Beispiel, wie aktuell, neue wissenschaftliche Erkenntnisse die Sündhaftigkeit von bestimmten sexuellen Praktiken in Frage stellen, dann führt das erst in einem zweiten Schritt dazu, dass wir unsere Sünde nicht mehr bekennen, weil wir sie nicht als Sünde erkennen. Und stattdessen wird ein Ungehorsam in diesem Bereich ermutigt, und damit sind wir gleich bei zwei Punkten von diesen fünf. Ja, die Sünde wird verleugnet und der Ungehorsam ermutigt. Was das für uns bedeutet, denke ich, ist, dass man neuen Ideen muss man vorsichtig gegenüberstehen. Man sollte sie nicht schnell oder unkritisch einfach übernehmen, nur weil sie populär erscheinen. Ja, wir sollten uns keinen theologischen Spekulationen hingeben, sondern wir sollten sie sehr vorsichtig abwägen gegen diese fünf Punkte und uns fragen, welche Auswirkungen hat es, wenn ich hier etwas verleugne? Ich sage mal so, Theologie ist wie ein Netz mit einzelnen Punkten. Und wenn man hier etwas verleugnet oder wenn man es verschiebt, wenn man es wegnimmt, dann kennt ihr das, dann verschiebt sich das ganze Netz. Ja? Man kann die einzelnen Punkte nicht ungetrennt voneinander betrachten. Und wenn man also hier im Bereich Sexualität etwas ändert, landet man ganz schnell bei einer Änderung hier drüben, darüber, was es bedeutet, dass Jesus der Christus ist. Und Johannes warnt davor, dass wir von dem abweichen, was wir von Anfang gehört haben. Und genauso vorsichtig sollten wir über moderne Theorien denken, was Sexualität angeht. Wenn die Kirche es seit 2000 Jahren gelehrt hat, ist es zwar noch keine hundertprozentige Garantie, dass es deshalb auch stimmt, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Gott seine Kirche nicht für 2000 Jahre im Dunkeln hat stehen lassen. Wenn Jesus das Licht ist, das alles erleuchtet. Das ist der erste Schutz, den Johannes nennt. Der zweite geht in eine etwas andere Richtung. Und ich denke, es eher als Motivation zum Bleiben verstehen. Und diese Motivation lautet, Vers 25, schaut gerne mit, er sagt, das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Schau auf die Verheißung, sagt Johannes. Mach dir bewusst, was auf dem Spiel steht, wenn du dich von diesen fünf Punkten wegbewegst. Ja, mach dir bewusst, was Gott dir versprochen hat, wenn du beim ursprünglichen Evangelium bleibst. Nur dort schenkt Gott dir ewiges Leben quasi zum Nulltarif. Und diese Verheißung des Evangeliums ist untrennbar mit diesen fünf Punkten verbunden. Ja, wenn man einen dieser fünf Punkte fallen lässt, fällt das ganze Evangelium in sich zusammen. Unsere Rettung ist nicht mehr garantiert. Diese fünf Punkte gibt es in einem Gesamtpaket ohne die Menschwerdung von Gottes Sohn, ohne seinen Sühnetod und seine Auferstehung, ohne seine Herrschaft über uns durch seinen Geist und seine Liebe in uns durch seinen Geist, verliert das Evangelium seinen herrlichen Glanz und wir das ewige Leben. Bleib beim Original, sagt Johannes. Besser wird kein anderes Evangelium. Kein anderes Evangelium verheißt dir so viel wie die gute Botschaft von Jesus Christus. Und man sieht schon, diese ersten beiden Punkte betonen unsere Eigenverantwortung darin, beim Ursprung, beim Original zu bleiben. Beim dritten verschiebt sich der Fokus und Johannes sagt, was christliche Gemeinschaft vor allen eigenen Schutzmaßnahmen schützt, ist Gottes Salbung. Gottes Salbung. Ich habe vorhin, das ist der nächste Punkt, ich habe vorhin schon einmal auf den Zusammenhang zwischen Christus als Gesalbtem und unserer Salbung aufmerksam gemacht. Was erfahren wir über diese Salbung? Vers 20, in Vers 20 heißt es, dass diese Salbung von dem ist, der heilig ist. Ob damit Gott der Vater oder sein Sohn Jesus Christus gemeint ist, ist zweitrangig. Entscheidend ist einerseits, dass es der Heilige Geist ist, der in uns von dem aus wirkt, der heiligt. Ja, und entscheidend ist, was diese heiligende Wirkung, wenn man so will, des Heiligen Geistes in uns bewirkt. Was bewirkt diese Salbung? Johannes betont, dass diese Salbung alles beinhaltet, was wir zum Leben und Glauben brauchen. Ja, noch einmal Vers 20, dort heißt es, ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist. Und wozu führt das? Ihr wisst alles, sagt Johannes. Und das wiederholt er in Vers 21 und ergänzt es, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht. Sondern weil die Salbung in euch ist, wisst ihr, kennt ihr die Wahrheit und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Johannes sagt, ihr wisst alles, was ihr wissen müsst. Und vielleicht vorneweg, also ist eigentlich klar, aber ich sage es besser, ihr wisst alles steht natürlich nicht für ein erschöpfendes Wissen über Gott und das Universum und den ganzen Rest, wie man so schön sagt, ja, sondern er meint natürlich ein intuitives Wissen, das vom Heiligen Geist geschenkt wird, das uns in die richtige Richtung lenkt. Ja, oder man könnte in den Worten von Johannes sagen, die Salbung mit dem Geist erkennt den Geist des Gesalbten. Ja, es gibt den Geist des Antichristen und den Geist des Christen, des Christus, Entschuldigung. Und wenn der Geist des Christus in uns ist, dann erkennen wir den Geist in der Verkündigung. Wir erkennen die Wahrheit in der Verkündigung. Ja, die Salbung mit dem Geist erkennt den Gesalbten. In Vers 27 ergänzt Johannes zu diesem intuitiven Wissen, dass die Salbung auch lehrt. Ja, schaut euch das an, dort heißt es, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung über alles lehrt, so ist es wahr. Und es ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Ja, Johannes meint nicht, dass der Heilige Geist unabhängig vom Hören auf die Apostel neue Lehren schenkt. Ja, darauf würden sich wahrscheinlich ihr Lehrer berufen. Ja, und das wäre gerade im Widerspruch zum ersten Punkt, der heißt, wir sollen bei dem bleiben, was wir am Anfang gehört haben. Ja, da kommt nichts Neues dazu. Ja, Johannes sagt in Vers 27, ihr habt es nicht nötig, dass euch niemand lehrt. Er sagt, was der Apostel meint, ist, dass der Heilige Geist die Gemeinde lehrt, zu erkennen, wie man die Worte der Apostel richtig auslegt. Ja, der Wahrheit entsprechend auslegt. Welche theologischen Erkenntnisse man daraus ziehen kann und welche nicht. Es gibt immer ein gutes und ein schlechtes Lesen der Bibel. Eins, das der Lüge entspricht und eins, eine Lesart, eine Auslegung der Bibel, die der Wahrheit entspricht. Und Johannes sagt, seid gewissenhaft darin und habt Zuversicht, dass der Heilige Geist euch leiten wird. Ja, und er fordert auf, dass wir uns leiten lassen von dieser Salbung hin zum Gesalbten. Diese Salbung wird uns lehren, falsche Lehren zu erkennen und ihnen zu widerstehen. Wir brauchen keine neuen Lehrer, die uns neue Erkenntnisse verkünden. Wir müssen bei dem bleiben, was wir von Anfang an gehört haben und der Leitung des Heiligen Geistes da hinein folgen, was das für die einzelnen Lebensbereiche bedeutet. Es ist ein vertiefendes Verstehen, das der Heilige Geist schenkt. Gott hat uns zur Einheit in Jesus Christus berufen. Und das heißt, wir sollten wirklich nach Einheit streben. Und wir sollten Spaltung um jeden Preis vermeiden. Um jeden Preis? Nicht ganz um jeden Preis. Manchmal wird Spaltung notwendig. Und damit wir erkennen können, in welchen Situationen wir unbedingt um Einheit ringen müssen und in welchen Trennung notwendig wird, gibt er uns hier im ersten Johannesbrief diese fünf Kriterien an die Hand. Ja, es sind die zentralen Aspekte des Evangeliums, dass Jesus als der Christus wahrer Mensch ist und wahrer Gott, dass er als Christus sein Reich durch seinen Sühnetod begründet hat und dass er ewiges Leben allen schenkt, die ihre Sünden vor ihm bekennen und sie bereuen. Dass er als Christus Autorität über unser Leben hat. Und das ist gut so, weil der Heilige Geist diese Macht, seine Macht in unserem Leben zur Wirkung bringt. Dass wir ihm deshalb aber auch gehorsam schuldig sind. Und dass wir deshalb die Welt, die in Auflehnung gegen sein Reich lebt, auf keinen Fall lieben können. Das sind die zentralen Aspekte des Evangeliums. Und wir müssen sie schützen, denn das Evangelium von Jesus Christus ist das, was uns Gemeinschaft mit Gott schenkt und miteinander. Es eint uns und diese fünf Punkte ziehen eine rote Linie um christliche Gemeinschaft. Wir müssen sie auf beide Weisen achten, im Ausschließen und in der Einheit. Für unsere Gemeinde heißt das, dass wir uns in unserer Erfahrung oft näher an Gemeinden aus anderen Denominationen, aus anderen Gemeindeverbünden fühlen, die sich noch an diesen fünf Punkten orientieren. Und oft nicht so sehr an Gemeinden, sag ich mal, in der Church of England oder anderen, die diese fünf Punkte hinter sich gelassen haben. Christliche Einheit findet nicht in einem Gemeindebund statt. Sie ist überkonfessionell. Wir sehen es in einem Verbund wie zum Beispiel Evangelium 21 oder Bibel und Bekenntnis unter anderem. Und falls ihr bei dem Meeting vorhin dabei wart, dort haben wir auch gehört, dass in der Church of England es eine große und wachsende Anzahl Gemeinden gibt, die dem Evangelium treu bleiben. Ich bin gespannt, ob die Institution es schaffen wird, sich weiterhin zu diesen grundlegenden Regeln christlicher Gemeinschaft zu bekennen. Aber wir sehen an diesem Wachstum treuer Gemeinden, wo der Heilige Geist wirkt. Er schützt das, was wir von Anfang an gehört haben. Und er schützt uns mit dieser Salbung, dass er alle von Gottes Volk in Gemeinden bringt, wo sie mit ihrer Salbung den Gesalbten hören und erkennen und lieben lernen. Also lasst uns nach Einheit streben, aber nicht um jeden Preis. Und lasst uns diese Mittel nützen, die Gott uns geschenkt hat, um christliche Gemeinschaft zu schützen. Und lasst uns für uns und andere Gemeinden beten, dass wir diese fünf Punkte des Evangeliums nicht verleugnen werden. Denn es ist aus seiner Kraft, dass wir geschützt werden. Und er kann uns auch ein Leben lang bei ihm halten. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für diese klaren Richtlinien, die du uns durch den Apostel Johannes geschenkt hast. Und darüber hinaus preisen wir dich dafür, dass du uns dieses Evangelium geschenkt hast, von Jesus als wahrem Menschen und wahrem Gott, als Retter und als Herrn, und dass deine Liebe in uns ist. Schenk uns, dass wir die Welt nicht lieben, sondern im Gehorsam und in Liebe zu dir an dem festhalten, was wir von Anfang an gehört haben. Und schenk du uns und auch anderen Gemeinden in dieser Stadt und darüber hinaus, dass wir diese fünf Punkte des Evangeliums nie verleugnen werden, sondern ein Leben lang an Jesus, als dem Christus, festhalten. In seinem Namen beten wir. Amen.